Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns in Familie so begegnest. Dass du uns in Familie eine Atmosphäre schenkst, wo wir erkennen, wo wir uns spiegeln, wo wir sehen, wo es hakt. Und dass du uns die Möglichkeit gibst, auch in Familie das Gute zu erleben. Und ich danke dir dafür, dass ich so eine Familie habe, die mich in manchen Bereichen dann auch aushalten. Und auch mit meinen Macken leben. Und danke, dass du wirklich für meine Macken schon bezahlt hast. Danke, Jesus.
Ja, wir haben heute die Familie als Thema. La Familia. Ne? Familie, oder? Großes Thema, ne? Wisst ihr, ich glaube, es gibt ja so Themen, da brauchen wir auch keine langen Einstiege, ne? Also Familie kennen wir alle, ne? Im Guten und im Schlechten. Im Kleinen und im Großen. Und wir wissen, das Thema Familie ist ganz stark lebensbestimmend. Also wir hatten gestern, zwei unserer Kinder hatten Geburtstag. Klar, wenn Zwillinge, ne, dann haben die auch den gleichen Tag. Deswegen geht das. Und wir haben schön gefeiert, oder? Wunderbar in ihrer neuen Wohnung. Ist so schön, ne, wenn Kinder erwachsener werden, oder? Eigene Wohnung haben und die Eltern zum Kaffee und zum Abendessen einladen. Was kann Besseres passieren, oder? Super, dann ist die Welt rund und schön. Ja, da kannst du mir mit irgendetwas kommen, irgendwie bunte Schafschau, würde ich sagen, nee, ich kann nicht. Ich muss Geburtstag feiern oder so, ne? Oder irgendwas anderes. Da kriegst du mich nicht weg. Das ist einfach Sahne. Jetzt wissen wir allerdings auch, dass Familie jetzt nicht so das leichteste Thema ist. Ja, auch nicht das spannungsfreiste Thema ist, ne? Also Familie, das haben wir im Guten wie im Bösen, ne? Da kriegen wir immer die ganze Packung, ne? Geht es gut, geht's uns gut, ne? Läuft schlecht, geht's uns schlecht. Leider aber auch, oder? Und ich habe gedacht, das muss man ja sagen, dass gerade in unserer Zeit das Thema Familie sich ganz stark verändert. Ne? Also was haben wir schon alles für Phasen durch? Auch, ich sag mal, wo kommen wir her? Aus dem Nationalsozialismus, da hat man Familie ganz anders verstanden und gelebt als heute. Gott sei Dank machen wir es heute anders. Ne? Mit der ganzen Rassenideologie und was da alles drin war. Also ich kenne es ja nur vom Hörensagen, das kann man immer noch nachlesen. Es gibt also Erziehungsbücher von damals, da kriegt man das kalte Grauen, wirklich. Da kriegt man das kalte Grauen, ja. Und was hatten wir danach? Ne, da kam das Wirtschaftswunder. Und das Wirtschaftswunder nach dem Krieg hat wozu geführt? Familie gewann natürlich sofort an Bedeutung. Das ist übrigens immer so. Und deswegen ist das Thema auch so wichtig. In einer Krise gibt es immer die Rückbesinnung auf Familie, weil Familie immer verspricht Geborgenheit und Sicherheit, auch finanzielle Sicherheit. Ich bin mal gespannt, wie sich das Thema Familie in den nächsten Jahren entwickeln wird. Ja, du guckst mich so kritisch an. Warum finanzielle Sicherheit oder so, ne? Ist doch klar, ne? Schick mal heute Jugendliche mit 25 und sag, heiratet mal. Hochzeit kostet 15.000 Euro, wie wollen die das machen? Ne? Wie wollen die Mietkaution? 3 Monatsmieten. Eine Durchschnittsmiete heute 800 Euro. 3 Monatsmieten, ne? 2.500 Euro. Wie wollen die das machen? Schwierig. Ne? Das ist ganz kompliziert. Und die besten Zeiten und finanziell haben wir gehabt. Ne? Also, was kommt da auf die zu? Von daher bin ich felsenfest davon überzeugt, dass Familie noch in den nächsten Jahren eine ganz andere Bedeutung gewinnen wird. Allein aufgrund von finanzieller Sicherheit und auch natürlich einer emotionalen Geborgenheit, die man sich ja erwünscht und erträumt. So, und dann kommen wir auf das Konzept Familie. Und das ist ja heute mittlerweile so bunt geworden. Was gibt's alles für Familienformen? Ne? Also diese klassische Vater, Mutter, Kind. So, damit fängt es an. Ne? Es gibt die Kleinfamilie. Ich glaube, es gibt nur noch 0,5% aller Familien haben eine Großfamilie. Auch schon wieder eine Veränderung. Ne? Also früher war das gängige Lebensmodell, auch in Großfamilien, weil es auch Wirtschaftseinheiten waren. Also früher war Familie Produktionsgemeinschaft. Die haben alle miteinander Einkommen generiert und auch produziert. Ne? Hier Zigarrenrollen und so, kennen wir doch alle, oder? So ungefähr. Heute ist eine Familie eine Konsumgemeinschaft. Also ganz anders. Ne? Also da wird gekauft und verbraucht, aber nicht mehr miteinander produziert. So, ne, ganz anders. Die Kinder gehen ja nicht mehr mit mir auf den Acker, oder? Und hüten nicht meine Schafe oder so. Ne? Also da merken wir eine enorme Veränderung. Es gibt Patchwork-Familien, es gibt Wahlfamilien. Wahlfamilien nennt man, wo sich das spontan bildet. Ja, also das sind gar nicht die leiblichen Eltern oder so. Mit leiblichen Eltern hat man Stress und man wohnt für eine Zeit vielleicht bei ganz anderen. Es muss auch nicht Vater, Mutter sein. Ne? Die Regenbogenfamilien, wo zwei homosexuelle Paare zusammen sind. Also es gibt so viele unterschiedliche Formen von Familien heute. Ne? Nur allein mal so die Form von Familie angeguckt, wo man merkt, oh, da ist unglaublich Bewegung drin. Familie hat sich immer verändert, aber was wir so in den letzten Jahren und in unserer Phase erleben, das hat so, glaube ich, noch nicht gegeben. Ne? Also da ist richtig Dampf drin. Und von daher ist so mein Anliegen, so ein paar biblische Leitlinien mal mitzugeben, auch für uns. Das kann nicht umfassend sein. Dafür ist das ein viel zu großes Thema. Also es geht ja um Ehe. Es geht aber auch um Kindererziehung oder so. Ne? Also es geht auch um Großeltern oder so, ne? Das ist ein Riesenthema. Von daher nur mal so ein paar Leitlinien. Das erste, was ich mitgeben möchte vom Wort Gottes her, ist: Familie wurde von Gott geschaffen. War nicht deine Idee. Das war noch nicht mal die Idee unserer Gesellschaft. Also der Deutsche Bundestag hat sich nie hingesetzt und hat gesagt: Mensch, wie ordnen wir das menschliche Zusammenleben? Und da hat einer gesagt: Mensch, was hältst du denn davon? Wir machen sowas wie Familie. Was machen wir? Ja, wie Familie. Was ist eine Familie? Ne? Ja, wir nehmen Mann und Frau und bringen die zusammen und in diese Einheit bringen wir Kinder rein und so. Ne? Das war nie eine gesellschaftliche Erfindung und nie eine menschliche, auch nicht deine und meine. Sondern von der Bibel her ist es Schöpfung Gottes, dass es so etwas gibt. 1. Mose 1, 27 und 28, so schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Als Ebenbild schuf er sie und er schuf sie als Mann und Frau. Dieses Klassische. Und ich glaube, in unserer heutigen Zeit scheiden sich hieran schon die Geister. Da steckt schon richtig Dampf drin. Also, ne, ist das irgendwie ein gesellschaftliches Produkt? So, man macht das irgendwie? Oder gibt es jemanden, der Ehe gedacht, gemacht und geschaffen hat, ins Leben gerufen hat? Das ist schon, da ist schon richtig Druck drauf auf der ganzen Kiste. So, und hier einfach, ne, er schuf sie als Mann und Frau und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihm: Seid fruchtbar und vermehrt euch. Ne? Zack, und schwupp ist die Familie da. Ne? Das ist Schöpfungsidee Gottes. Er hat's gemacht. Er hat's ins Leben gerufen und in all seiner Schönheit, so Kapitel 2, dann Vers 18, auch noch erste Buch Mose, ne? Gott, der Herr, dachte, es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ein Wesen schaffen, das ihm hilft und das zum Passen. Das ist super, oder? Wenn man das mal so ins Thema Familie reinnimmt, oder? Nicht mehr alleine sein. Ja? Nicht mehr allein. Und jetzt aber nicht nervtötend zusammen sein. Nein, sondern eine Hilfe. Ja, und ihr, die häufiger kommt, ihr wisst, hier steht das Wort Lebenshilfe. Hier steht nicht Putzhilfe. Putzhilfe kann auch eine Lebenshilfe sein. Für manche, ne? Also, wenn einer das Putzen nicht drauf hat und er findet einen Partner, der das Putzen drauf hat, dann ist es eine Lebenshilfe für ihn auf einmal, ja? Also, so hat Gott sich das nämlich gedacht. Wir sind alle mangelhaft. Gott weiß, wir brauchen Ergänzung, um wirklich durchs Leben zu kommen. Wir brauchen eine echte Hilfe. Ne? Also man könnte sich ja denken, warum hat Gott denn Männer und Frauen geschaffen? Warum hat er die Männer und Frauen auch immer nur mit einem Teilbereich von Stärken, aber auch mit vielen Schwächen geschaffen? Was hat er dabei im Sinn gehabt? Er hat dabei im Sinn gehabt, dass wir einander helfen und aus dieser tiefen Alleinsein, aus dieser Einsamkeit herauskommen. Also wir lernen und wir erleben, Liebe zu üben. Das ist die Idee. Dafür ist das. So hat Gott Familie geschaffen. Und nicht nur, er macht das ja hier immer wie so ein Brühwürfel, so hier Mann und Frau, aber das ist auf die Kinder erweitert, auf Großfamilie erweitert, auf Freundschaften erweitert. Es geht hier erstmal um die Essenz von menschlicher Gemeinschaft. Ja, das ist Gottes Idee. Jetzt könnte man sagen, okay, das Grundgerüst hat er damals gemacht. Und jetzt so irgendwie, sagt der Lutz, und jetzt help yourself. Sieh zu, wie du damit klarkommst. Ja? Ich glaube, dieser Gedanke Gottes, dass er Ehe schafft, im Allgemeinen gilt sogar auch für mich und für dich persönlich. Ich glaube, Gott hat ein Interesse, wirklich, und hat eine Idee, wie du und ich das auch so leben können und sollen. Wie komme ich darauf? Sprüche, hier Sprüche gab es heute schon mal. Sprüche 19, Vers 14, also ich finde das ist ein ganz tolle Aussage Gottes. Da geht es im Kern so rum, wollen wir gerade gucken. Sprüche 19 und 14. Geld und Gut erbt man von den Eltern, wenn es gut geht. Ja. Also finde ich, ist für mich auch immer ein Anreiz, also nicht nur Vermögen zu schaffen für mich, dass ich eine gute Rente, also ein gutes Alter irgendwie habe. Manchmal denkt man, die deutschen Rentner, ne, die denken, Hauptsache mir geht's im Alter gut. Ne? Da wird nochmal richtig gelebt. Gran Canaria und Ibiza und nochmal Konzert und hau raus die Kohle. Ja, kann man alles vielleicht machen oder so. Und Leben soll genossen werden, aber eigentlich haben wir als Eltern die Aufgabe, wie heißt es hier? Geld und Gut erbt man von den Eltern, ne? Also kann man mal drüber nachdenken als deutscher Rentner, ne? Ja, auch Vermögen zu schaffen für die Kinder ist doch eine super Sache, ne? Wenn Kinder so ein bisschen Startkapital kriegen, oder so ein bisschen leichter ins Leben zu kommen. Aber darum geht's ja gar nicht, sondern jetzt kommt das Nächste. Aber eine tüchtige Frau ist ein Geschenk von Gott. Also Gott hat nicht nur Ehe geschaffen. Als Institution, als so, ne? Schon mal Mann und Frau und mit Fortpflanzung und so, diese ganze Geschichte. Sondern hier ist es sehr persönlich. Ja? So, Geld und Gut, ja, ist wichtig oder so. Aber das Eigentliche, das Wichtigere kriegst du nicht von deinen Eltern. Ne? Das Wichtigste, das kannst du nur von Gott kriegen, das ist der richtige Ehepartner. Finde ich witzig, oder? Also bis ins Persönliche so zu nehmen, ich meine, wie viele Menschen gibt es mittlerweile? Über 8 Milliarden, ne? Also ich gehe mal davon aus, irgendwie 4 Milliarden davon sind Frauen, oder es gibt ja mehr Frauen als Männer, ein bisschen, ne? Also mehr. So, und jetzt hat Lutz die Herausforderung, die richtige von 4 Milliarden zu finden. Ne? Nicht so einfach. Aber hier, okay, ich habe jemanden, der mein Vater im Himmel ist, der hat nicht nur ich, sondern der sieht auch mich. Ja? Und jetzt geht es darum, das irgendwie rauszufinden. Auch nochmal Sprüche 30, Vers 18 finde ich auch, der hat mir immer gut gefallen, weil er das so auf eine schöne Art nochmal so zum Ausdruck bringt. 3 Dinge kann man nicht erklären. Und das 4. ist mir erst recht ein Geheimnis. So, welche Dinge sind das jetzt? Der Flug des Adlers am Himmel. Ne, guck dir den Bussard an. Also Adler haben wir ja nicht so viele hier, ne, in unseren Breitengraden. Aber ich finde, guck dir den Bussard an. Ein Habicht. Wie finden die ihren Weg? Das ist doch nicht wirklich zu verstehen, oder? Und zu erklären, warum fliegt der dahin, wo er hinfliegt? Warum fliegt er nicht woanders hin? Warum fliegt er so, wie er fliegt? Warum fliegt er hier? Warum fliegt er nicht in Heusenahle, oder? So, also so fängt er das an. Der Flug des Adlers am Himmel, kann ich nicht erklären. Und das ist für mich ein Geheimnis. Das Gleiten der Schlange auf der Felsplatte. Natürlich kann ich sagen, die hat Schuppen und damit bewegt sie sich fort oder so. Aber warum diese Schlange jetzt gerade hier und so? Ne? Wie funktioniert das? Die Fahrt des Schiffes auf weglosem Meer. Also natürlich wird da gesteuert und da gibt es Segel und hast du nicht gesehen, ne? Alles klar. Und trotzdem, da gibt's immer Abweichungen. Die müssen immer auch gucken, dass sie nachher ans Ziel kommen. Wie funktioniert das, ne? Wasserströme. Wind. Wer hat das wirklich in der Hand? Keiner. Natürlich gibt's gewisse Ströme und Winde zur gewissen Zeit und so. Aber nachher, wer bestimmt das? Das verändert sich ja auch. Und jetzt hier, jetzt das 4. Ding, was ihm absolut unerklärlich ist, ne? Und der Weg eines Mannes zu seiner Frau. Wieso habe ich Marion gefunden und Marion hat mich gefunden? Warum? Wenn du es mir erklären kannst, ja, sag es mir. Das ist, natürlich kann ich sagen, ich finde an Marion das und das toll. Und sie kann es sicherlich von mir. Aber dann gibt's doch einen ganz großen Bereich, da kann ich vielleicht so 5 Dinge aufzählen. Wenn ich gut drin bin, komme ich auf 7. Aber das erklärt es doch nicht. Da gibt's doch einen viel größeren Teil, das weiß ich doch, wo ich sage, ist unerklärlich, ne, warum das meine Perle ist. Keine Ahnung, wie Gott das hingekriegt hat. Und ich finde, wenn wir über Familie nachdenken, ich finde das für mich ein ganz wichtiges Ding, weil manchmal ist es ja nicht einfach, aber das ist den richtigen Anfahrtspunkt. Familie ist von Gott geschaffen worden. Das ist seine Idee, das ist sein Wille, das ist auch sein Plan, das ist unter seiner, okay? Ist auch ein ganz anderer Ansatz. Ich trete in Familie, in seine Pläne hinein. Ich muss es nicht kreieren und übers Knie brechen oder so, ne? Mir mühsam hier irgendwas ausdenken, wie das nun sein soll, sondern das hat von Gott ein Ja, das hat von Gott ein Go und ich denke ihm nach seinen Plänen und trete ein. So, das Zweite ist, Familie ist aber auch von Gott geordnet. Und das finde ich, das passt doch, oder? Wenn es von Gott geschaffen worden ist, dann muss es auch eine göttliche Ordnung da drin geben, oder? Also dieses ganze Gebäude hier hat eine gewisse Ordnung. Hier gibt's unterschiedliche Wohnungen, hier gibt's Gemeinschaftsflächen, hier gibt's Privatflächen und so. Alles hat eine Ordnung. Warum? Ja, weil hier Menschen geplant haben und getan und gemacht haben. Ja, das ist nun mal so. Wenn Gott etwas schafft, dann gibt's auch eine Ordnung. Das kann uns jetzt gefallen oder nicht gefallen. Ist schlecht, wenn es uns nicht gefällt, weil dann rennen wir immer gegen eine Wand. Das wird nichts. Und nochmal mitzukriegen, das fängt ja von, wir haben das ja gehört. Ein Mann, eine Frau. Ne? Erste Ordnung. Zweite Ordnung. Sie sollen einander helfen. Das ist eine Ordnung Gottes. Da kann ich jetzt sagen, nein, ich will davon profitieren. Also ich ziehe den Profit aus, Ehe, ne? Steuerlichen Profit, irgendwie praktische Unterstützung, meine Socken werden gewaschen, keine Ahnung, oder das Geld wird rangeschafft und ich kann schön zu Hause bleiben. Ich keine Ahnung, was da alles, ne? Oder ich bin gesellschaftlich anerkannt oder was weiß ich auch immer. Nein, die Ordnung Gottes ist eine andere. Ich soll dem anderen helfen. Also nicht, was kriege ich, sondern was soll ich reingeben? Wo braucht der andere meine Unterstützung? Ist eine ganz andere Eheordnung, glaube ich, als vielfach von uns auch gedacht und gelebt wird. So, ne? Und so geht das doch in der Bibel immer weiter. Wir sollen, 1. Mose 2, 24, dann, deswegen sollen wir Vater und Mutter verlassen. Ist eine Ordnung. Also wenn ich Familie will, muss ich meine Ursprungsfamilie verlassen? Verlasse ich sie nicht, habe ich immer noch die Sätze, das kulturelle Gebaren meiner Eltern auf der Festplatte, wird das schwierig. Das muss ich loslassen. Vergiss Weihnachten deiner Kindheit. Da kannst du von träumen. Wir heiraten einen neuen Ehepartner und mit dem verbinde ich mich jetzt und mit dem lege ich jetzt fest, ne, feiern wir Weihnachten alleine, fahren wir in Urlaub, feiern wir das mit den Eltern, keine Ahnung, laden wir uns Obdachlose ein, ist auch ganz egal. Aber wir machen es für uns. Wenn ich diese Ordnung nicht hinkriege, dann wird Ehe und Familie nicht glücklich werden. Ich muss es loslassen, get rid of it, also werd es los. Das ist ein harter Prozess manchmal, ne? Weil wir so dran festhängen. Ich heirate nicht meine Mutter, ich heirate auch nicht irgendwie meine Ursprungsfamilie und die Werte, die da drin waren. Nein, ich heirate einen neuen Menschen und der hat auch seine Prägung. Und jetzt gucken wir, wie wir es hinkriegen. Wir starten neu miteinander. Wir beiden, wir überlegen uns das, wir probieren Dinge aus, wir verändern auch Dinge, je nach Lebensphase, aber es geht immer wieder, das ist eine Ordnung Gottes. Das ist eine Ordnung Gottes. Das miteinander zu klären. Epheser Kapitel 5, Abvers 21. Auch, jetzt gibt's so ganz viele Ordnungen Gottes. Gott hat Familie geordnet. Das sind ja so richtig kapitelweise. Galater, Epheser, Kapitel 5 und dann Kapitel 5, 21. Ordnet euch, ne, allein diese Formulierung, ordnet euch einander unter. Das ist eine Familienordnung. Ordnet euch einander unter, wie es der Ehrfurcht vor Christus es verlangt. Merkt ihr? Also, wie soll ich das formulieren? Familie hat oft eine normative Bedeutung. Ich möchte euch das erklären. Es ist oft sehr bestimmend, was Familie will, gerade im ländlichen Bereich. Ich sage immer, das ist der Deal. Der Deal ist so, du passt dich uns an, der Familie, ja? Und dafür kriegst du unsere Anerkennung. Wir passen auf deine Kinder auf, du darfst hinten auf dem Grundstück bauen, du wirst was erben, du wirst eingeladen zu den Familienfeiern, du stehst nicht aus. Das ist eine normative Kraft, die dahinter steckt. So. Das kann man jetzt noch weiterdenken. Manchmal hat nicht nur Familie die bestimmende, sondern die Eltern. Mensch, was hat's an Jahrhunderten und gibt's ja bis heute, ne? Solange du deine Füße unter meinem Tisch steckst und so weiter, die ganze Geschichte. Ne? Also oft dann die Väter oder die Männer. Diese normative, das wird durch Christus gebrochen. Ordnet euch einander unter. Es geht um was Partnerschaftliches. Wir kommen auch noch gleich zu einer gewissen Ordnung, die es da drin gibt. Aber es, diese höher, niedriger, stärker, schwächer, das wird gebrochen. Das ist nichts Geistliches, Christliches, so wie Gott sich das gedacht hat. Das gibt's so nicht. Das ist Machtgehabe. Das ist ihm zutiefst zuwider. Als die Frau geschaffen wird, so, ne, bildlich dargestellt, wird etwas aus der Seite des Mannes genommen. Und sie wird ihm zur Seite gestellt, partnerschaftlich. Ne? Jemand hat mal gesagt, sie wird nicht aus dem Fuß des Mannes genommen, dass er sie immer treten kann, wird aber auch nicht die Lippe, als müsste sie immer für ihn reden, ne, das Quatschen übernehmen, sondern sie wird aus der Seite genommen, sodass er den Arm um sie legen kann und sie den Arm um ihn legt. Das ist die Idee. Ordnung Gottes. Also ordnet euch einander unter, wie es die Ehrfurcht vor Christus verlangt. Ganz interessant. Wer kriegt normative Autorität jetzt? Christus. Gott kriegt die normative Autorität. Nicht mehr Familie. Nicht mehr die Eltern. Nicht mehr der Mann. Sondern Gott selbst erhebt den Anspruch, dass er die Norm ist. Und alles andere von ihm abhängt und sich an ihm orientiert und auf sein Wort hört und die Gestaltung von ihm übernimmt. So, und jetzt geht es los. Jetzt wird es aber auch konkreter, nachdem das schon mal geklärt ist. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Interessant, ne? Aber das Erste muss klar sein. Wir ordnen uns unter Christus unter. Aber dann gibt's noch eine ganz verzweigte Ordnung Gottes, ne? Das geht bis in das Sexualleben hinein, ne? Er hat da Ordnungen. Er hat es geschaffen und er ordnet es. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, so wie er euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann steht über der Frau, so wie Christus über der Gemeinde steht. Christus als dem Haupt verdankt die Gemeinde, die sein Leib ist, ihre Rettung. Wie nun die Gemeinde Christus untergeordnet ist, so müssen auch die Frauen sich ihren Männern in allem unterordnen. Also, denkt man, ne, als Mensch 2022, denkt man, oh weia. Ne? Denkt man, oh weia, wie? Das ist so. Bin ich mehr wert als meine Kinder? Nein. Sind meine Kinder mehr wert als ich? Nein. Ist meine Frau mehr wert als ich? Nein. Bin ich mehr wert als meine Frau? Nein. Das ist zum Beispiel Galater Kapitel 3, 23 bis 26, macht das nochmal ganz deutlich. Selbst Herren sind dort im damaligen, also Herren und Sklaven, Herren sind nicht mehr wert als Sklaven bei Jesus. Also Chefs sind nicht mehr wert als Angestellte ins heutige Leben übertragen. Da gibt's bei Christus, wir sind alles Menschen. Wir sind alle seine Geschöpfe. Und trotzdem werden wir einander zugeordnet. Es ist nicht gleich. Männer sind Männer, Frauen sind Frauen. Da gibt's Unterschiede. Nicht, weil eins besser oder schlechter ist, sondern einfach, weil er es geschaffen hat, ist erstmal alles sehr, sehr gut. Und jetzt sagt er aber, so ist die ganze Sache geordnet. Ich sag's euch. Kann man sagen, ach, was soll das und so, ne? Jetzt könnte man ja erstmal so hier ein bisschen in Rebellion gehen und so. Und jetzt wird aber erklärt, was das denn heißt, dass Männer als Haupt in die Familie gesetzt wird. Und das muss man einfach wissen. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Was heißt jetzt Haupt sein? Haupt sein heißt, kümmere dich um die Bedürfnisse deiner Frau. Ergründe sie. Erforsche sie. Geht's ihr gut, geht's ihr schlecht oder geht's ihr nur so ein bisschen gut? Welche Bedürfnisse hat sie? Kannst du sie stillen? Merkt ihr Männer, was gerade abgeht? Ganz schlechte Nummer bei mir, ne? Bin ich nicht gut drin. Wahrscheinlich wird's uns deswegen genauso gesagt. Hauptsein heißt hier, übernimm Verantwortung. Na, ihr lieben Männer, alle beim Thema dabei, für Frauen und Kinder verantworten, alle freiwillig, zu 100%. Liebe sie, ergründe ihre Bedürfnisse und still sie. Genau darum geht es, das wird jetzt hier alles direkt besprochen. Denn Christus hat ja sein Leben für hingegeben, bis Aufgabe unseres Lebens. Oh, das kann manchmal schon schwer sein. Nochmal gerade, ich bin so in der Arbeit und merke, Marion fährt auf den Hof mit dem Wagen und der ist vom Großeinkauf, dass ich allein nur meine Arbeit mal gerade unterbreche. Versteht ihr? Das ist schon bei mir Selbstaufopferung manchmal. Da fängt das schon an. Ne? Hey, gib dein Leben hin. Mach es. Und dann kommen die ganzen Kinder dazu und immer wieder. Opfer dich auf. Gib dich hin. Was sind ihre Bedürfnisse? Was ist dran? Was kannst du ihnen geben? Denn er, also Jesus, wollte sie als seine Braut in makelloser Schönheit vor sich stellen, ohne Flecken oder Falten oder irgendeinen anderen Fehler, heilig und vollkommen. Hallo Männer. Ja. Was heißt das? Boah, das ist so viel. Das heißt ja nicht nur mal, bin ich auch nicht gut drin, mal, man könnte ja erstmal denken, ja, das heißt mal ein Schmuckstück kaufen, mal so Blumen, also so schön zu machen, mal Klamotten. Ich habe einen Bekannten, wirklich, der kauft für seine Frau Klamotten. Ist doch unglaublich, oder? Vor dem könnte ich auf die Knie fallen und sagen, verrat mir dein Geheimnis. Wie machst du das? Woher weißt du die ganzen Schuhgrößen und Kleidergrößen deiner Frau und du weißt, welcher Stil und Geschmack und so? Wie kommt das? Woher hast du das? Ja, das ist so im direkten Sinne, aber das geht jetzt weiter, ne? Bedürfnis nach Ruhe, Bedürfnis nach etwas Neuem, nach Erlebnis, Bedürfnis nach keiner, nach gesehen werden, Zeit miteinander zu verbringen. Das Feld ist ja sowas von weit, oder? Die Lampen zu reparieren oder aber genau darum, so müssen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Körper. Und so weiter und so fort. Also, aber es gibt eine Ordnung. Aber diese Ordnung ist also Haupt. Aber diese Ordnung heißt, ergreif Verantwortung, ergreif Initiative, lieb sie, kümmere dich um ihre Bedürfnisse, kümmere dich, mach. Dagegen kann ich jetzt als Mann rebellieren. Da kann ich auch mal ab und zu müde werden und sagen, Mensch, weißt du was, mir reicht so nach ein paar Jahren. Ne? Kümmere dich selber. So, ne? Also, Wenn jeder an sich selbst denkt, ist er an jedem gedacht. Ne? Ist aber nicht das Konzept Gottes. Ist nicht seine Ordnung. Es ist nicht sein Ding. Er hat einen ganz anderen Weg. Was wird jetzt zu den Frauen gesagt, so ganz zum Schluss? Die Frau aber soll ihren Mann achten. 33. Wäre schön, ne? Warum wird das den Frauen gesagt? Also ich weiß, warum uns Männern gesagt wird, lieb, weil lieben ist, glaube ich, nicht unsere erste Begabung. Also meine, bei deine vielleicht, aber ich merke, das fällt mir schwer in andere. Ich kann eher was schaffen, produzieren, tun, machen, aber diese Dinge da ist irgendwie, fordert mich emotional sehr heraus. Das muss ich lernen, das muss ich einüben, das muss ich manchmal mir auch vornehmen. So, das muss ich richtig angehen. Das ist auch ein bisschen Arbeit für mich. So, ne, innerliche. So, warum wird den Frauen gesagt, sollen ihre Männer achten? Wahrscheinlich, weil das ein Problem für die Frauen ist, so im Groben und Ganzen. Ne? Ihn dafür zu schätzen, was er tut. Weil, ich sag mal, wir haben ja auf unsere Väter auch teilweise rumgekloppt. Ne? Sie haben uns nur versorgt, aber sie waren emotional nicht für uns da. Ne? Vielleicht haben sie schon mal erstmal da große Liebe gezeigt. Und wir haben es nicht erkannt. Wir haben es nicht wirklich wertgeachtet, wir haben sie nicht dafür geschätzt. Okay. Dann geht's zu Eltern und Kinder ab Kapitel 6 weiter. Ich will es ja nur anreißen, ich lese das jetzt nicht weiter. Worum es mir geht, ist einfach, Familie ist ein Geschenk Gottes. Ist sein Plan, seine Idee. Er hat es geschaffen. Aber er hat es auch geordnet. Und ich tue mir keinen Gefallen, irgendeine komische Gesellschaftsordnung, die mal gerade in ist, zu leben. Siehe Nationalsozialismus oder eben unsere heutige Zeit. Da wird genauso viel Krankes dabei sein. Sondern zu gucken, wie hat Gott sich das gedacht und das auch hinzukriegen. Was übrigens auch interessant ist, Ordnung Gottes, also finde ich, ich habe das schon eben so angedeutet, Familie hat auch nicht mehr die normative Kraft. Das heißt, Familie wird bei Gott auch, sie hat einen Wert, aber sie ist nicht das Wichtigste. Ganz interessant. Ich sage das deshalb, weil ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren wird Familie an Bedeutung gewinnen. Und wenn, das kann uns auch noch Druck und Zwang bringen. Da kann ganz wenig Freiheit drin sein nachher. Und das macht Gott ganz klar und Jesus, Familie ist auch nicht das Wichtigste. Jesus konnte sagen in Lukas Kapitel 8, da stand seine leibliche Familie vor der Tür. Ne, er war im Haus mit seinen Leuten vor der Tür. Und jetzt, Mensch, Jesus, komm raus, deine Familie ist da. Typisch, ne? Und Jesus sagt, wer sind meine Eltern, meine Mutter, meine Brüder, meine Schwester, diejenigen, die den Willen Gottes tun. Da wird Familie auch entthront. Wird runtergeholt von dem Thron. Kapitel 18, Lukas Kapitel 18, 28, 30 spricht das ganz klar aus, dass wenn wir Jesus nachfolgen, dann haben wir zu verlassen Vater, Mutter, selbst Frau und Kinder, Haus und Hof. Das heißt, heißt nicht, ich muss weg und sie sind mir nicht mehr wichtig, aber sie werden entthront, sie kommen von der Nummer 1 runter. Sind nicht mehr Nummer 1. Wer wird Nummer 1? Der Vater im Himmel, Jesus. Die bringen mir das Leben bei. Die vermitteln mir die Werte. Die geben mir die Orientierung vor. Ich kriege Freiheit, auch Probleme anzusprechen, auch zu konfrontieren, meiner leiblichen Familie, Dinge anders zu machen. Ich kriege aber auch Freiheit, sie mehr zu lieben als vorher. Also Lukas Kapitel 20, Vers 34, da wird gesagt, finde ich auch, das ist so interessant, was wird mal sein, wenn wir gestorben sind? Ja, da wird es nicht mehr Mann und Frau geben. Das Konzept Familie endet dann. Ne? Und wenn ich mein ganzes Leben lang hier hochtourig laufe, Familie, La Familia, La Familia, ne? Irgendwelche Termine und ich springe. Ich sag meiner Familie teilweise, auch meiner Leiblichen ganz genau, du, ich habe Gottesdienst, da kann ich nicht. Also ich komme zum Brunchen, ab 12 Uhr bin ich da oder 12.30 Uhr. Ne? Warum denn nicht? Das ist doch ein ganz normaler Termin, kann ich doch verhandeln. Wenn die sagen, oh, bist aber blöd und so, gut, dann verhandle ich eben nach. Aber ich habe doch eine Idee. Das ist doch nicht die Nummer 1. Familie ist nicht ewig. Selbst Ehe ist nicht ewig. Wir werden sein wie die Engel. So, geschlechtslos. Da wird nicht mehr geheiratet und verheiratet. Ob ich verheiratet war, geschieden, Single, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Das spielt keine Rolle mehr. Und es ist auch schon gut, hier auf der Erde das zu realisieren, oder? Jetzt schon. Es gibt einen Herrn im Himmel. Für mich. Halleluja. Der sagt mir, wo es lang geht. Und Ehe und Familie lebe ich unter seiner Autorität. und das mache ich auch mit der Zeitplanung so, ganz interessant, was stattdessen auch hinzukommt. Durch Jesus kommt die Gemeinde hinzu. Apostelgeschichte Kapitel 2. Da kommt der Heilige Geist und der kommt ganz bewusst auf Arme und Reiche und auf Männer und Frauen. Hochinteressant, das gab's vorher nicht. Das waren ja nur so geistliche Würdenträger, auf die der Heilige Geist kam. Das waren meistens Männer, nicht nur, aber meistens auf einmal wird ganz auf Männer und Frauen. Das ist das Neue. Hier wird eine geistliche Familie geboren. Die kommt neu, die gab es so nicht. Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 32. Sie teilten alles, was sie hatten. Selbst dieses Thema Familie ist meine finanzielle Sicherheit. Wird da geknackt. Und wird gesagt, ich gebe dir eine neue geistliche Familie, deswegen ist Familie immer noch meine leibliche und so soll ich mich drum kümmern und alles, ja. Aber sie hat nicht mehr die alleinige Vormachtstellung, sondern jetzt kommt Gemeinde mit hinzu, die Familie Gottes. Bis in wirtschaftliche Verhältnisse hinein. Es wird geteilt. Das sind auf alles meine Brüder und Schwestern. Abgefahren, oder? Das ist abgefahren. Geistliche Heimat. Also, da merken wir, auch in der Ordnung Gottes, Familie wird entthront, sie wird nicht unwichtig. Nein, aber sie kommt vom hohen Sockel runter, da kommt eine Freiheit rein, und neben der sozialen Familie kommt eine geistliche Familie. Und es gibt Phasen, da hat die geistliche Familie mehr Verantwortung als sie leibt. Das geht so nebeneinander. Bei 1. Timotheus Kapitel 5 wird das konkret. Da müssen nämlich Witwen versorgt werden. Damals gab es ja kein Sozialsystem. Also die Alten waren auch damals schon mehr Frauen als Männer, die verwitwet waren. Und jetzt müssen die versorgt werden. Ganz interessant, wie das gelöst wird. Also die Gemeinde kriegt eine finanzielle Verantwortung für diese Witwen. Jetzt wird aber gesagt, aber erstmal soll die leibliche Familie gefragt werden. Ist interessant, wie das geordnet wird, ne? Also wenn sie denn so Kinder und Enkelkinder noch hat, die Witwe, dann sollen die erstmal gefragt werden, weil erstmal ist es ihre Aufgabe, die finanzielle Versorgung sicherzustellen in der Familie. Also das wird jetzt nicht negiert. Aber wenn die nicht einspringen, aus irgendeinem Grund, nicht wollen, nicht können, dann kommt die Gemeinde hinzu. Auch das gehört so zur Ordnung Gottes. Das dritte und letzte ist, Familie wird von Gott geschützt und gestärkt. Das finde ich auch nochmal ganz interessant. Man kann ja fragen, warum gehört zu der Ordnung Gottes dazu, dass Mann und Frau auch öffentlich-rechtlich heiraten sollen? Also nach der Kultur entsprechend das Zusammensein öffentlich-rechtlich beschließen. Also öffentlich-rechtlich festmachen. Ja, denkt man, das ist auch eine Ordnung Gottes. Denkt man, warum? Warum machen die das? In jeder Kultur anders, ne? Also es gab ja Kulturen, vielleicht auch immer noch, da wechseln dann so 10 Ziegen die Weide, ne? Irgendwie, das wird alles verhandelt, und dann, so die Mitgift oder so, dadurch wird das öffentlich-rechtlich klar gemacht, es wird verhandelt und so, und dann wird das auch so dokumentiert, indem Besitzgüter die Richtung wechseln, so, ne? Sowas gab es und sowas gibt es, ist jetzt nicht so unsere Kultur heute, ne? Sondern wir gehen zum Standesamt, so auf der Standesamt wird die Ehe öffentlich-rechtlich geschlossen, gar nicht so romantisch, würde ich mal sagen, ne? Da gibt es, glaube ich, romantischere Sachen, aber Gott richtet sich immer nach diesen Ordnungen. Und die gilt auch heute für uns, ne? Und jetzt kann man sich fragen, warum macht Gott das? Der Hintergrund ist ganz einfach, er möchte unsere Liebe schützen. Der Gang zum Standesamt kann unsere Liebe nicht machen, ne? Also ich habe noch nie jemanden erlebt, der irgendwie zum Standesamt ging, dem mag es vielleicht geben, und auf einmal hat er seinen Partner mehr geliebt als vorher. Sondern es ist eher irgendwie, machen das und ich liebe dich natürlich. Oder so, ne? Also ich glaube, ein romantischer Abend kann mehr Liebe erzeugen, so, ne? Oder so, ne? Also das ist jetzt meistens nicht so. Aber warum macht Gott das? Weil unsere Liebe ist gefährdet. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ja, dass ihr am Morgen euren Partner geliebt habt und am Abend nicht mehr? Weil irgendwas, ihr guckt mich alle so verständnislos an. Okay, mein Problem. Okay, aber kennt ihr das, wie schnell das umschlagen kann? Ich meine, heiratet irgendeiner in Deutschland, um selber unglücklich zu werden? Nein! Wollen alle glücklich werden. Ja? Sie wollen alle lieben und alle geliebt werden und so. Aber es reicht eben nicht. Und deswegen gibt Gott ganz viele Ordnungen, einfach um unsere Liebe zu schützen. Damit wir nicht so schnell wieder auseinanderlaufen. Und dann sagt er, ja, seid zusammen, ne? Mhm. Habt Probleme, oder? Mhm. Na, gehen wir jetzt mal durch. Was ist das beste Mittel, um Probleme zu lösen? Miteinander zu reden. Um miteinander die Konflikte zu klären. Im beidseitigen Einvernehmen. Halleluja. Sagt man so einfach? Es gibt so zwei große unterschiedliche Strategien nachher bei dem Klären. Das eine ist ertragen, den anderen ertragen. Ne, also Lutz, Unpünktlichkeit, die ist keine Sünde, die muss man ertragen, wenn man mit mir glücklich werden will. Ja, oder Lutz, vergeben. Also ertragen oder vergeben, das sind die beiden Strategien. Ne, also vergeben, da liegt Schuld vor, ne, Lutz hat gelogen, keine Ahnung, das muss mir vergeben werden, ansonsten ist unsere Beziehung running out. Ja, also Gott gibt diese Dinge, um unsere Liebe zu schützen, um Familie zu schützen. Da sind doch auch unsere Kinder mit einbezogen. So, ne? Gott gibt, es gibt viele Regeln, um einfach das Miteinander auch als Familie zu schützen. Ne? Kleine Kinder sollen ihren Eltern gehorchen. Ja, größere Kinder, ich bin ein großes Kind, sollen ihre Eltern ehren. Das heißt, sie finanziell nachher auch versorgen, wenn sie in Not geraten, zum Beispiel. Ne? Sich um sie kümmern, sie besuchen, einladen, was weiß ich, großes Feld. Aber deswegen macht es ja Gott. Und das ist so der letzte Punkt. Gott möchte uns schützen. Möchte diese Beziehung schützen. Hochinteressant. 1. Korinther Kapitel 7. Das müsste mal wirklich, das ist hochinteressant durchzulesen. Da geht es zum Beispiel, es sind zwei Gläubige, die sind verheiratet. Aber die halten es nicht mehr miteinander aus. Ne? Keine Ahnung, aus welchem Grund. Es gibt ja Milliarden von Gründen, weshalb man sich mal miteinander... Aber sind beide gläubig. So, was sollen sie jetzt machen? Ja, sollen natürlich irgendwie ihre Probleme geregelt kriegen. Aber sie kriegen es nicht hin. Dann wird ihnen gesagt, okay, kein Gebot vom Herrn, sagt Paulus, aber ich gebe euch ein Gebot. Dann lasst euch scheiden, bleibt ledig. Versteht ihr? Denkt man, wie alt bin ich, 35? 30 Jahre lang, was mache ich jetzt? Beide gläubig, ne? Merkt ihr, wohin er will? Er will, vielleicht kriegt das jetzt nicht hin miteinander, die Versöhnung. Aber vielleicht in 10 Jahren. Wäre doch schön, oder? Also, da gibt's ganz viele Ordnungen. Ich kann das jetzt hier alles nicht in eine Predigt packen, aber es lohnt sich, dahin zu gehen, reinzugehen, ne? Und da immer noch mal zu gucken, wie hat er sich das gedacht? Und er macht alle Ordnung, um uns zu schützen. Und uns zu stärken. Ich habe ja diese Stelle aus Epheser Kapitel 6, wo es um diese um 5 gelesen wurde, diese gegenseitige Unterordnung. Ne? Und dann Mannhaupt und was heißt das? Er soll sie lieben und so. Der Einstieg ist, vorher lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Wenn das kein übernatürliches Kraftpotenzial ist. Ich glaube, wenn ich nach Gottes Ordnung Familie lebe, werde ich mit dem Heiligen Geist erfüllt. Weil es in der Bibel steht. Aber ich glaube auch, der Heilige Geist erfüllt mich, wenn ich drum bitte, und gibt mir Kraft, Familie nach Gottes Ordnung zu leben. Das geht in beide Richtungen. Und man merkt, wenn man sich damit befasst, finde ich so, vom Wort Gottes her, wie alles, was Gott sagt und macht, er möchte uns immer schützen und aber auch stärken in dem, was wir tun. Viele Probleme, ich habe gesagt, viele Probleme lösen sich, indem wir miteinander reden und dann einander ertragen oder einander vergeben und so, ja, ne? Also da gibt's ein weites Feld. Aber oft ist doch die große Frage, was motiviert mich in diesen Prozess hinein? Dass es nicht zum Tauziehen, ne? Der eine auf der einen Seite, der andere, und dann ziehen wir immer, und in der Mitte ist eine Linie, und wer kriegt mehr wen auf die Linie rüber? So, ne, auf die Seite zu. Was motiviert mich? Was gibt mir diese Ideen? Und er sagt hier immer wieder so irgendwie, an dieser Stelle zum Beispiel, lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Durch Anbetung wieder, ne, wenn man das mal liest. Anbetung, Danksagung in allem. Das heißt, viele Probleme in unseren Ehen werden erstmal gelöst, indem ich die richtige Basis habe. Ich bete an. Ich bin Gott für alles dankbar. Ist auch klar, wenn ich mal für meine ganzen Kinder mal ausführlich gedankt habe, ne? Was passiert? Meine Sicht der Dinge wird verändert. Ich bekomme wieder neue Hoffnung. Ich bekomme Zuversicht. Und dann starte ich wieder neu. gehen in neue Beziehung rein. Das heißt gar nicht über Schwamm rüber. Nein, ist glaube ich Gott kein Freund von, ne? Man kann auch Dinge ansprechen. Man muss sie nicht gleich lösen. Man bleibt dran. Man kann auch Entscheidungen treffen. Ja? Ganz unterschiedlicher Art. Aber das ist Gott, glaube ich, so wichtig, gerade an dem Punkt, was er sagt und tut und macht, dient immer dazu, die Familie, die Liebe, dieses nicht alleine sein, sondern einander zu helfen, dieses Leben zu schützen und auch zu stärken. Und die Beziehung zu ihm hilft mir und allen anderen, dass dieses ganze Miteinander immer wieder übernatürlich gestärkt wird. Ich kann es euch auch nicht erklären. Also wie will man das jetzt erklären? Dass das wirklich passiert. Man kann es sehen, man kann es erleben. So, ne? Dass man neue Hoffnung kriegt, neue Ideen hat, wieder voranzugehen. Vielleicht, ich nehme nochmal das Beispiel, was Olli heute erzählt hat, weil das öffentlich gemacht hat, irgendwie, dass solche Gespräche möglich werden zwischen erwachsenen Kindern und Eltern. Und in dem Fall noch nicht mal der leibliche Vater, sondern der soziale Vater. Merkt ihr? Gott hat da ein ganz buntes Bild. Aber das möchte er möglich machen. Da seine übernatürliche Kraft reinzugeben, dass man wirklich überrascht ist am Ende des Tages und denkt mal, ist ja unglaublich, dass es wieder weiter hier vorangegangen ist. Ja, ich habe auch ein paar Federn gelassen, bin korrigiert worden. Halleluja! Ne? Wer darf dich und mich wirklich korrigieren? Wirklich? Familie. In freien Beziehungen, wo Christus drin ist. Die möchte er benutzen, um uns wirklich zu berühren, uns wirklich zu verändern. Familie ist eine super Sache. Von Gott geschaffen, von Gott geordnet und auch von Gott geschützt und gestärkt. Und so segne dich, der Allmächtige, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, für dein Familienleben, was immer das auch heißt, als Kind, als Eltern, als Partner oder nicht, alleinerziehend. Aber dass du in diesem Familienleben spürst und entdeckst das Geschenk Gottes. Dass es dir hilft, in seine Ordnung zu verstehen und hineinzukommen. Und dass du dadurch erlebst, wie Gott deine Familiensituation schützt und auch stärkt. Diesen übernatürlichen Kraftfluss, der ist nicht zu erklären durch den Heiligen Geist. Der aber kommt, der ein Gott auch des Alltags ist, der Krisen ist, des Durcheinanders, der die Lösung hat. Er ist der Retter und der Heiland, der Erlöser. Er ist der Ewige, der mit uns hindurchgeht, der mit dir hindurchgeht, durch den heutigen Tag und die nächste Woche in deinem Familienleben. Amen. Geht hin im Frieden Gottes.